Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen am Mikrofon, begrüßt Sie Angela Gutzeit. Auch wir von der Buchredaktion wollen unseren Beitrag leisten zum heutigen internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust. An diesem Tag vor nun genau 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von den Truppen der Roten Armee befreit. Rund 8000 Häftlinge hatten zuletzt das Martyrium überlebt. Zu ihnen gehörte der niederländische Arzt Eddie de Wind. Seine Aufzeichnungen sind kürzlich in deutscher Übersetzung erschienen. Dieses Buch soll unser erstes Thema sein. Außerdem habe ich mich mit dem Autor und Exekutivvizepräsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees Christoph Häubner über sein Buch »Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen« unterhalten. Der niederländisch-jüdische Arzt Eddie de Wind wurde mit 27 Jahren nach Auschwitz deportiert. Kurz vor der Befreiung wurden die verbliebenen Häftlinge zum sogenannten Todesmarsch zusammengetrieben. De Wind konnte sich während der Wirren der Auflösung verstecken. Zwischen Januar und Juli 1945 schrieb der Arzt auf, was ihm und anderen Gefangenen angetan wurde. 1946 erschien der Bericht in Amsterdam. Eddie de Wind starb 1987. Nun liegt seine persönliche Chronik der Ereignisse unter dem Titel »Ich blieb in Auschwitz« auch auf Deutsch vor. Sigrid Brinkmann stellt sie vor.
Als Eddie de Wind im Januar 1945 zu notieren begann, was ihm, seiner Frau und anderen Mitgefangenen in Auschwitz zugefügt worden war, glaubte er, das Schreiben würde ihn von quälenden Erinnerungen befreien und helfen, einen Schlussstrich zu ziehen. Das war mitnichten der Fall. Mehr noch, die Behandlung kriegstraumatisierter Menschen, auf die Eddie de Wind sich in den Nachkriegsjahrzehnten als Arzt und Psychoanalytiker spezialisierte, zeigte, dass deren Erleben auch auf der nachkommenden Generation wie Blei lastete. Was de Winds Bericht »Ich blieb in Auschwitz« zu einem einzigartigen Dokument macht, ist der unverfälschte Ton. Nichts wurde nachträglich hinzugefügt oder gestrichen. Wir begreifen schnell. Eine unstillbare Sehnsucht nach dem Leben mobilisierte die nötigen Kräfte, um das Unerträgliche auszuhalten. Eddie de Wind, der für seine Schilderungen die Erzählerfigur des Arztes Hans van Dame schuf, spricht vom Anblick blau verschwommener Berge und erst danach von Lagerblöcken, Stacheldraht, den ewig lodernden Krematorien und jenem Kapo, der ihm bei der Einquartierung lachend prophezeite, er werde, wie alle Holländer, binnen 4 Wochen krepieren.
Wie groß ist die Ebene, die sich in der strahlenden Frühlingssonne ausbreitet? Ein Tagesmarsch für Nichtgefangene, 1 Stunde zu Pferd bei schnellem Trab. Für uns ist es weiter, viel weiter, unendlich weit. Die Berge sind nicht von dieser Welt, nicht von unserer Welt.
Die jähe Erkenntnis, dass das Konzentrationslager ein eigenes Universum bildet, teilt Eddie de Wind mit ehemaligen Insassen wie dem französischen Widerstandskämpfer und Autor David Rousset und dem in Israel unter dem Pseudonym KZNIK 135633 publizierenden Jechiel de Nour. Im Eichmann-Prozess berichtete de Nour als Zeuge vom Leben auf dem Planeten Auschwitz. Eddie de Winds Blick entgeht nichts. Er registriert die Verrichtungen der Leichenträger. Er analysiert die hierarchischen Verhältnisse in den Baracken. Er spricht von seinem ärztlichen Tun im Quarantäneblock und den Versuchen, die gefürchtete Abkommandierung in den Steinbruch für möglichst viele Mitgefangene hinauszuzögern. Kraft verlieh Eddie de Wind, dass seine junge Ehefrau im benachbarten Frauenblock arbeitete. Solange sie als Krankenschwester gebraucht wurde, blieb sie von verstümmelnden oder todbringenden Experimenten des Arztes Josef Mengele verschont.
Nach 3 Tagen eine Riesenfreude. Ein Päckchen von Friedel, ein paar Scheiben Brot mit Margarine und Marmelade. Im Quarantänelager wurde das Brot einfach in Stücke gerissen. Doch diese Butterbrote waren ordentliche Scheiben, von einer Frau eigenhändig bestrichen. Von seiner Frau.
Es sind diese sorgsamen Gesten, die die Zuversicht nährten, eines nahen Tages in ein zivilisiertes Leben zurückzukehren. Knapp und sachlich beschreibt Eddie de Wind die Schinderei in Kiesgruben und das Erschlagen von Menschen, die sich vor Entkräftung kaum mehr auf den Beinen halten konnten. Er berichtet von Nächten im Stehbunker, von Exekutionen zwischen Nacht und Nebel, vom Geräusch, das das Fortschleifen der Leichen machte. De Wint gehört zu jenen Lagerinsassen, die sich, der permanenten Gefährdung zum Trotz, an Momente der Schönheit klammerten.
Im Konzentrationslager erlebt der Mensch Tag für Tag viele glückliche Stunden. Dann wird die Beleuchtung für ihn gedämpft, der Strom ausgeschaltet und der Stacheldraht gekappt. Dann kann sich die Seele aus dem erschöpften, gepeinigten Körper befreien. Das Reich, das der Häftling abends betritt, kennt keine SS, keinen Blockältesten und keinen Kapo. Dort gibt es nur einen Herrscher, das große Verlangen. Und dort gilt nur ein Gesetz, die Freiheit.
In einem entscheidenden Augenblick, kurz vor der Befreiung von Auschwitz, folgte Eddie de Wint einer lebensrettenden Eingebung. Mit einer Handvoll anderer Männer versteckte er sich unter einem Haufen Schmutzwäsche im Keller des Desinfektionsblocks. Die kleine Gruppe floh aus dem KZ und hauste, was im Rückblick völlig absurd anmutet, tagelang mit Wehrmachtssoldaten auf dem Rückzug in einem verlassenen Dorfhaus. In einem Nachwort dieser 2020 zeitgleich in 20 Sprachen veröffentlichten Wiederauflage der Aufzeichnungen schreiben Eddie de Wints Kinder, ihr Vater hätte ihnen erzählt, er sei nach Ankunft der Russen mit anderen Befreiten auf einem großen Hitlerporträt rumgetrampelt.
Keine Ahnung, was dabei in mir vorging. Vermutlich fand ich es eher lächerlich, als dass es meine Hassgefühle befriedigt hätte.
Die Schilderung symbolischer Handlungen war für Eddie de Wint eine Nebensache. Die Erinnerung zu verfälschen, etwas Unverzeihliches. Der Bericht dieses couragierten, verzweifelten, liebenden und an die Freiheit glaubenden Mannes ist ein aufwühlendes, wichtiges Zeitdokument.
Sigrid Brinkmann, ich blieb in Auschwitz, Aufzeichnung eines Überlebenden 1943 bis 1945 von Eddie de Wint, ist in der Übersetzung aus dem Niederländischen von Christiane Burkhardt im Pieper Verlag erschienen. 240 Seiten, 20 Euro. Christoph Häubner, Exekutivvizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, setzt sich seit Jahrzehnten für das Gedenken an die Opfer des Holocaust ein. Er führt Besuchergruppen, insbesondere Jugendliche, durch das einstige Lager Auschwitz-Birkenau und die heutige Gedenkstätte. Er diskutiert in Schulen mit jungen Leuten über das damalige Versagen der Zivilgesellschaft, über die Gräuel in den Lagern sowie über das heutige Wiedererstarken rechtsextremer Kräfte. Und Christoph Häubner ist literarisch tätig. Gerade hat er 3 Geschichten über Holocaust-Opfer unter dem Titel »Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen« veröffentlicht. Zu Beginn unseres Gesprächs fragte ich Christoph Häubner, wie er selbst seine Motivation zu dieser literarischen Arbeit beschreiben würde.
Es war Gerhard Steidel, der mir irgendwann gesagt hat, ich vermisse deine Stimme als Autor, als Schriftsteller, mach was. Und das war der Moment, wo mir deutlich wurde, dass das, was mir Überlebende erzählt haben in vielen Jahrzehnten, die heute nicht mehr leben, mir auch erzählt worden ist, damit ich dafür sorge, dass es nicht in Vergessenheit gerät und diese Stimmen weiter zu hören sind.
Bevor wir auf Ihr aktuelles Buch kommen, zunächst noch etwas allgemeiner gefragt. In den vergangenen Jahrzehnten wurden immer wieder Erinnerungsberichte, Tagebücher, literarische Verarbeitungen von Menschen publiziert, die den Horror der Konzentrationslager erleiden mussten. Diese Ära, kann man ja sagen, der Zeitzeugenschaft geht jetzt dem Ende zu. Jetzt haben wir es zunehmend mit einer Erinnerungsliteratur der Nachgeborenen zu tun. Das ist ja in verschiedenen Formen möglich. Aber ich sag mal, wie heikel diese Annäherung sein kann, wissen wir spätestens seit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Takis Würger-Roman Stella über eine Jüdin, die zur Denunziantin untergetauchter Juden wurde. Die Kritik hat bekanntlich dieses Buch als Kitsch und Anmaßung total verrissen. Kurz mal, wie ist denn Ihre Meinung zu dieser Form und diesem Buch?
Es gibt keine Tabus Themen gegenüber. Wenn man eine Annäherung anstrebt, wenn man Sensation darstellen will und Zusammenhänge verlässt, dann wird es sehr schwierig. Und ich denke, dass man als Autor an dem Punkt auch eine Verpflichtung hat, das, was einem Überlebende mitgegeben haben, auch sehr ernst zu nehmen und deren Zusammenhänge nicht zu vergessen. Ich kann beispielsweise aus der Geschichte eines Überlebenden, der in der Fälscherwerkstatt in einem Lager gewesen ist und Geld gefälscht hat auf Befehl der SS, eine ganz spannende Abenteuerstory machen. Ich kann aber auch erzählen, was es für diesen Mann bis heute bis zum letzten Ende seiner Lebenstage bedeutet hat, sich bewusst zu sein, dass er sich hat in seinen Augen missbrauchen lassen und dass er ein Werkzeug gewesen ist, wo aus seiner Sicht er mehr hätte widerstehen müssen, obwohl er das gar nicht gekonnt hätte. Alle diese Widersprüche gehörten in dieses Buch hinein. Und das erwarte ich mir auch in einem solchen Buch wie das über Stella Goldschlag. Und ja, Würger ist einfach der Versuchung erlegen, das, was in diesem Thema drinsteckt, zu sehr im Blick auf die Sensationen darzustellen und nicht dem Tragischen den Oberton zu lassen, sozusagen.
Christoph Häupner, Sie gehören ja auch selbst zu dieser nachgeborenen Autorengeneration. Sie sind Jahrgang 1949. Ihr gerade bei Steidl erschienenes Buch »Ich sehe die Hunde an der Leine reißen« enthält drei Geschichten mit dem Untertitel »Nach Auschwitz«. Sie verarbeiten in diesen drei Geschichten überlieferte Erfahrungen von Holocaust-Opfern, die Sie in eine fiktionale Erzählform bringen. Ihre Gewährsfrau für diese Form der Aneignung ist die französisch-jüdische Auschwitz-Überlebende und Politikerin Simone Weil, wie Sie in Ihrem Nachwort ja auch schreiben. Zu welcher Form der Erinnerungsliteratur hat sie Ihnen denn geraten? Denn Sie haben sich ja mit ihr offensichtlich darüber unterhalten.
Sie hat einen Zusammenhang hergestellt, der mir sehr schnell sehr offensichtlich war. Und zwar die Fakten anzunehmen, die geschildert worden sind von den Überlebenden und die eigenen Emotionen hinzuzufügen, künstlerisch zu bearbeiten und in neue Zeiten hineinzutragen. Und das habe ich mit meinen Erzählungen versucht. An den Fakten ändert sich nichts. Die Figuren gehen ineinander über. Es sind in einer Geschichte immer mehr Figuren und mehrere Erzählstränge, die sich auf verschiedene Menschen beziehen und die in ihrem Unglück ähnlich sind, aber auch in ihrem Glück danach und trotzdem so viele Facetten erleben in dem Leben danach und auch vorher in Auschwitz selbst, die erzählt werden müssen, weil sie sonst in Vergessenheit geraten.
Das machen wir jetzt mal konkret. Ihre erste Erzählung, Das leere Haus, ist in 14 nummerierte Absätze aufgeteilt und in der Ich-Form angelegt. Es erzählt eine Magda Beermann. Sie hat Auschwitz überlebt und steht nun in Ungarn vor ihrem Haus, das jetzt andere bewohnen. Und sie wird prompt hinausgeworfen. Alle drei Geschichten in diesem Buch nehmen die Perspektive der Opfer ein. Außerdem arbeiten sie mit Spiegelungen und immer wieder auch mit Fragmentierung des Textes. Also es sind so kurze Texteinheiten. Das ist ein interessantes Verfahren, das mir sehr gut gefällt. Vielleicht erzählen Sie selbst etwas zu diesen Geschichten und ihrer Entstehung.
Es gibt bei jeder der Geschichten bestimmte Sätze, die sich durch mein Leben ziehen und durch viele Erlebnisjahre mit Überleben. Einer dieser Sätze ist, Hauptsache wir bleiben zusammen. Das war wie ein Rufen im dunklen Wald, dass die Menschen sich gegenseitig immer wieder bekräftigend gesagt haben, Hauptsache wir bleiben zusammen. Dann überstehen wir die noch kurze Zeit, bis wir befreit werden, wenn wir uns nicht aus den Augen verlieren. Das, was dann geschehen ist, hat man sich kaum vorstellen können. In der ersten Erzählung von Magda Beermann sieht sie für sich beispielsweise in Europa, da sie allein ist, wie sehr viele Überlebende völlig allein gewesen sind am Ende dieses Entsetzens, sieht sie für sich in Europa keine Möglichkeit mehr. Sie geht in die USA, sie flieht vor ihrer Sprache, vor ihren Erinnerungen und wird trotzdem ihr Leben lang ihr schlechtes Gewissen mittragen, dass sie die ihren im Stich gelassen hat. Sie werden sie nie mehr finden. Sie weiß, dass sie tot sind, aber sie will sich damit nicht abfinden und sie fühlt sich schuldig, dass sie überlebt hat. Das ist Tragiken, die in all diesen Geschichten drinstecken und die natürlich auch die zweite Geschichte berühren, wo zwei Menschen, die sich aus der heimatlichen Umgebung kennen, auf einer Wiese in Birkenau stehen, alle anderen aus dem Transport sind weggeführt worden und sie geraten in einen Gespräch, in einen Monolog, der manchmal ein Dialog wird. Alte Rechnungen werden aufgewärmt. Es erscheint eine Hoffnung und Erwartung, dass danach noch irgendwas sein wird und man etwas Neues beginnen kann. Und das hat zu tun mit dem viel Gehörten, dass Menschen, die in Auschwitz angekommen sind, in Birkenau an der Rampe standen, andere gefragt haben aus den Häftlingskommandos, die beispielsweise das Gepäck wegschleppten, was ist das hier, was riecht denn hier so? Und wenn die ihnen sagten, da hinten sind Gaskammern, haben die gedacht, die spinnen. Die haben das für völlig unglaubhaft gehalten.
Die letzte Geschichte noch mal ganz kurz was dazu. Das ist zu Felker und Felix Nussbaum.
Ja, das ist...
Das hat mich insofern jetzt vielleicht ein bisschen verwundert, aber das werden Sie jetzt erklären, weil die Geschichte zum Beispiel von Felix Nussbaum ist schon sehr bekannt. Osnabrücker Maler, man weiß von seiner Geschichte, man kennt seine Bilder. Warum haben Sie das gerade aufgenommen?
Weil es eine so typische Geschichte ist eines Paares in dieser Zeit, eines Künstlerpaares. Da ist eine junge Malerin, eine Jüdin aus Warschau, die sich bis nach Berlin durchkämpft aus ihrer persönlichen Umgebung heraus, weil sie unbedingt Malerin werden will. Und sie kann das nur in Berlin. Nur in Berlin können Mädchen damals unterrichtet werden und eine künstlerische Laufbahn beginnen. Und sie lernt dann diesen aufstrebenden jungen deutschen, jüdischen Maler kennen aus einer etablierten Osnabrücker Familie. Sie ist Ostjudentum in Anführungszeichen. Der Mann Felix weiß von ihr gar nichts, er ist auch nicht besonders interessiert und trotzdem geraten sie in eine Liebesbeziehung, in der das Verhältnis beider zueinander ganz konventionell ist und trotzdem ist diese Felka Platek, die uns unbekannt bleibt, weil wir immer noch sehr wenig von ihr wissen und es immer noch sehr wenige Bilder von ihr gibt, die wir sehen können, bleibt sie uns eine unbekannte Frau, die aber doch unglaublich mutig gewesen sein muss. Und ich will gerne glauben, dass sie Felix Nussbaum getragen hat.
Christoph Häupner, wir Leser erfahren nicht mehr als das, was die Figuren in ihrer unmittelbar erlebten Situation preisgeben in ihrem Buch. Also die Grausamkeit der Verfolgung teilt sich alleine durch deren Zustand der Ausgrenzung und der angstvollen Erwartung mit. Aber wir Leser wissen natürlich immer schon, was die beiden Menschen aus Ungarn vor dem Krematorium erwartet, beziehungsweise wie das Leben von Felker und Felix Nussbaum endet. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Verfahren der Aussparung und der Verknappung, denn darin liegt ja eigentlich die Dramatik, die sich uns mitteilt durch Ihr Buch.
Ich habe, Frau Gutzeit, diese Dramatik ganz bewusst gewählt, weil wir wissen alles. Und wir scheinen gar nichts zu wissen, wenn Sie sich die heutigen politischen Verhältnisse ansehen. Und das ist die Dramatik, die uns unmittelbar angeht. Und deswegen soll dieses Buch hineinragen in diese Gedenkkultur, die nötig ist und wichtig ist und die ich sehr schätze. Aber es soll ein Stachel im Fleisch sein angesichts dessen, woran wir uns heute schon wieder viel zu viel gewöhnt haben und was Überlebende als Déjà-vu-Situationen empfinden, die sie bedroht und beunruhigt und verstört zurücklassen.
Verstehen Sie denn, warum der Antisemitismus trotz Auschwitz und dieser ganzen Aufarbeitung, die wir auch geleistet haben, immer wieder und gerade heutzutage wieder neue Blüten treibt?
Ich verstehe, dass Vorurteile ganz langmächtig sind und dass sie unter der Oberfläche immer wachsen wie Unkraut, das sich nicht bekämpfen lässt. Und was sich unterscheidet graduell in den entwickelnden Zeiten ist, wann man laut redet mit den Vorurteilen, wann man es leiser zu Hause am Familientisch sagt, wann man denkt, es ist besser und klüger, es am Arbeitsplatz nicht zu sagen, dann könnte man in ein schlechtes Licht geraten. Und wir sind mittlerweile wieder in einer Situation, wo das Unkraut wuchert. Und in der Gesellschaft blüht und die Menschen einfach denken, jetzt kann man es wieder sagen. Das ist der eine Satz. Und der zweite Satz ist, jetzt muss doch endlich mal Schluss sein.
Christoph Häupner, sein Geschichtenband »Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen« ist im Steidel Verlag erschienen. 104 Seiten, 14,80 Euro. Und heute Abend in Andruck, unser Magazin für politische Literatur, ist unter anderem eine Besprechung zu hören zu Pavel Polians Band »Briefe aus der Hölle – Die Aufzeichnung des jüdischen Sonderkommandos Auschwitz« ab 19.15 Uhr. Und jetzt übernimmt gleich nach den Nachrichten mein Kollege Uli Blumenthal das Mikrofon. In Forschung aktuell wird es unter anderem um die Waldbrände in Australien und die Folgen gehen. Und hier an dieser Stelle verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.